Deutschlandfunk, Information und Musik.
Frieden und Sicherheit in Europa werden langfristig nicht gegen, sondern nur gemeinsam mit Russland herstellbar sein. Dieser Satz, der gehörte lange zum Credo der SPD und wurde auch kürzlich wieder von Olaf Scholz genannt. Dass das Kanzleramt die Lieferung von schweren Waffen in die Ukraine nach wie vor zu verschleppen scheint, das hängt möglicherweise auch damit zusammen. Offenbar ist der Kanzler immer noch der Überzeugung, dass auch in der aktuellen Situation eine Verhandlungslösung möglich ist. Zwar ist auch der ukrainische Präsident offen für Verhandlungen, allerdings auf ganz anderen Grundlagen, nämlich unter der Bedingung, dass der Aggressor sich erstmal auf das Gebiet vor Kriegsbeginn zurückzieht. Wie also, auf welcher Grundlage könnten zumindest Waffenstillstandsverhandlungen beginnen? Und wie könnte eine gesamteuropäische Friedensordnung nach einem Ende des Krieges aussehen? Darüber möchte ich mit Martina Fischer sprechen, Friedensforscherin und Referentin für Konfliktbearbeitung bei Brot für die Welt. Frau Fischer, ist es sinnvoll, jetzt mit Putin über einen Waffenstillstand zu verhandeln oder würde das der russische Diktator nur nutzen, um seinen Nachschub zu organisieren?
Also ich denke, es ist auf jeden Fall sinnvoll, auf allen möglichen Ebenen diplomatische Bemühungen zu machen. Also wichtig ist ja immer, dass man erstmal einen Waffenstillstand vereinbart. Und die Frage, ob dann Gespräche auf den Weg kommen können, die dann wirklich zu einer Art Abkommen oder so führen, ist nochmal eine ganz andere. Aber in dem Moment, wo die Waffen schweigen, kann man Menschen humanitär versorgen und kann man auch andere Gesprächsformate eventuell vorbereiten.
Wie sehe denn in der aktuellen Kriegssituation, Selenskyj spricht von einer brenzligen Situation im Donbass, massiven Beschüssen durch alle Truppen, die Russland momentan zur Verfügung stehen. Wie sieht in dieser Situation die Verhandlungsstrategie einer Friedensforscherin aus?
Also ich denke, man kann tatsächlich im Moment versuchen, einen Waffenstillstand auszuhandeln. Wenn es um weitergehende Verhandlungen geht, dann kann man eigentlich nur an dem anknüpfen, was die Ukraine bereits vorgeschlagen hat. Also Selenskyj hatte ja schon mal in den Raum gestellt, dass es unter bestimmten Bedingungen mit Sicherheitsgarantien man über bestimmte Themen reden könnte, wie eben den Status des Donbass und Ähnlichem. Also man muss dann natürlich dort anknüpfen, denn niemand kann der Ukraine vorschreiben, unter welchen Bedingungen sie ihrerseits jetzt eben die Waffen schweigen lassen will.
Lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten. Hätte man die Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts später den Krieg vermeiden können, wenn die Politik die Friedensforschung ernster genommen hätte?
Ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass Friedensforscherinnen hierzulande einen so umfassenden Angriffskrieg Russlands vorhergesehen hätten. Ich denke, nicht nur die Politik, sondern auch die Forschungseinrichtungen sind da völlig überrascht worden von diesem umfassenden Angriffskrieg und dass der Kreml ja seit geraumer Zeit einen NATO-Beitritt der Ukraine eben nicht befürwortete und dagegen polemisiert hat, war bekannt. Und ich gebe zu, dass ich selber auch gehofft habe, dass ein Moratorium in dieser Frage den Konflikt zwischen NATO und Ukraine auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite vielleicht irgendwie hätte deeskalieren können. Dazu kam es dann nicht. Ob das genützt hätte, wissen wir nicht, werden wir nie erfahren. Leider hat der russische Präsident dann ja eben jenseits von nachvollziehbaren Sicherheitsinteressen ganz hochgradig imperiale Ideen ausgebreitet und eben der Ukraine auch die staatliche Eigenständigkeit abgesprochen. Das ist eine völlig neue Dimension. Aber wenn Sie fragen, wo was versäumt wurde, ja, es gab in der Friedens- und Konfliktforschung in den letzten 30 Jahren schon durchaus viele fundierte Vorschläge dazu, wie so ein gesamteuropäisches System kooperativer Sicherheit hätte aussehen können. Man wollte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ausbauen, also aufbauend auf dem damaligen KSZE-Prozess, der ja den Kalten Krieg mit überwunden hat. Und man hat dort einige auch Rüstungskontrollvereinbarungen getroffen und strategisches Gleichgewicht festgelegt und auch über Stationierung von Waffen eben viel festgelegt. Aber dann hat man es versäumt, in der Folge an einer solchen gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur wirklich ernsthaft weiterzustricken. Und man hat dann eben diesem Ausbau der Militärbündnisse die oberste Priorität beigemessen. Also immer mehr doch auf diese Bündnisausweitung dann gesetzt. Und was für meine moderne Begriffe dazu kamen, was also sicher nicht sehr sinnvoll war, war eben die ganzen Rüstungskontrollvereinbarungen aufzukündigen. Dieser Kurswechsel, der dann von den USA eben unter der Bush-Administration vollzogen wurde, die dann völlig das Interesse an der OSZE und an der Gestaltung europäischer Sicherheit verloren hat und da dann eben den Vertrag über die ballistischen Raketen aufgekündigt hat und auch den sogenannten KSE-Vertrag, also auch im konventionellen Bereich. Und vor dem Hintergrund waren dann die Pläne zur weiteren Bündnisausdehnung aus russischer Sicht offenbar eine Provokation. Und ich glaube, es gibt auch schon die Einschätzung, dass eben diese ganzen Fehlentscheidungen mit dazu beigetragen haben, dass eben die Beziehungen sich mit Russland so verschlechtert haben und den großrussischen Kräften, die jetzt eben den Kurs bestimmen, doch zumindest entscheidende Argumente für die Legitimation ihrer Aggression lieferten.
Diese Kräfte, Putin selbst, wollte mit seinem Angriffskrieg, zumindest war das immer mal wieder so gesagt worden, die NATO zurückdrängen. Nun hat er das Gegenteil erreicht mit der NATO-Norderweiterung. Wie kommt man von diesem Punkt wieder zu dem, was Sie gerade beschrieben haben, OSZE? Mehr Kooperation. Ist das mit Putin noch möglich?
Ja, sicherlich hat Putin, und ich würde nicht einfach immer nur von Putin sprechen, ich spreche lieber vom Kreml, weil ich glaube, es geht nicht einfach nur um das, was Putin will, sondern da steht ein größeres System dahinter. Man kann schon, glaube ich, davon ausgehen, dass auch wenn Putin jetzt nicht an der Macht wäre, auch wir wissen nicht, was dann kommt. Wir müssen also erstmal mit Putin weiter verhandeln und mit dem Kreml eben verhandeln unter diesen Bedingungen. Ich denke aber auch, dass im Augenblick die OSZE natürlich sehr geschwächt ist. Trotzdem hat sie eine Menge von Erfahrung im Bereich der Diplomatie. Und ich würde auch weiterhin sagen, dass die OSZE auch Potenziale hätte, mit diesen ganzen Diplomatinnen und Diplomaten, einschließlich der Generalsekretärin Helga Schmid, die ja selber viel verhandelt hat auf internationaler Ebene, dass eben diese OSZE doch auch da Verhandlungsteams zusammenstellen könnte. Und ich sehe erstmal für eine Art von Beendigung dieses Krieges sowohl die Vereinten Nationen als auch die OSZE als eine mögliche, ja, einen Akteur, der dort auch mithelfen kann. Aber selbstverständlich ist es so, dass man mit diesem Krieg nicht einfach da anknüpfen kann, wo man aufgehört hat. Also man wird sich über diese Ausgestaltung europäischer Sicherheit für die Zukunft wahrscheinlich am ehesten Gedanken machen können, wenn die Waffen schweigen. Also das wäre meines Erachtens jetzt etwas zu früh, darüber konkrete eine Ausgestaltung nachzudenken. Aber trotzdem gehöre ich auch zu den Friedensforscherinnen, die sagen, man sollte die Hoffnung auf so eine Art von europäischer Friedensordnung längerfristig nicht aufgeben, weil wir einfach die existierenden Dialogforen und Instrumente für die Rüstungsbegrenzung brauchen. Also ohne das können wir keine Sicherheitsordnung in Europa aufbauen und dafür wird man längerfristig auch Russland wieder brauchen, in welcher Besetzung auch immer. Also man sollte die Hoffnung nicht ganz aufgeben, dass sich vielleicht in Russland irgendwann doch auch noch mal was verändert, auch wenn wir das im Moment, wenn uns dafür die Fantasie fehlt. Aber trotzdem wird man irgendwann perspektivisch wieder Foren für die Rüstungskontrolle gemeinsam entwickeln müssen über eine Konvention, über das Verbot von unkonventioneller Kriegsführung nachdenken müssen, das Open Skies Abkommen wieder etablieren, was aufgekündigt wurde.
Open Skies, da geht es
da geht es um vertrauensbildende Maßnahmen im Luftraum. Das war das letzte Abkommen, was noch von der Trump-Regierung gekündigt wurde.
Also auch Passagierflüge in Russland, Überflugrechte, solche Geschichten.
Genau. Aber die ganze Frage von Krieg und Frieden wird eben doch davon abhängen, ob es gelingt, eben mit diesen früheren Partnern auch des KSE-Abkommens und der ganzen strategischen Rüstungsabkommen und mit bedeutenden Staaten wie China, Indien, Iran, Israel wirklich eine globale Sicherheits- und Friedensarchitektur auszuhandeln. Also ansonsten würden wir einem völlig entgrenzten globalen Wettrüsten entgegensehen in einer multipolaren Welt. Und das möchte ich mir nicht vorstellen.
Momentan deutet ja einiges darauf hin, aber versuchen wir doch nochmal anders in die Zukunft zu blicken. Ist eine solche Friedensordnung mit einem russischen Regime, das sich selbst zum Paria gemacht hat durch die Gräueltaten, die Kriegsverbrechen, die ja zum Teil jetzt auch wirklich zahlreich dokumentiert sind, ist das mit diesem Regime möglich oder können wir da nur auf eine Post-Putin-Zeit hoffen?
Ich denke, das haben wir nicht in der Hand, wann diese Post-Putin-Zeit beginnt. Also da kann man alle möglichen Wünsche äußern im Moment, aber es wäre, glaube ich, vermessen, jetzt also hier auf einen Regimewechsel zu setzen, der von außen kaum beeinflusst werden kann. Das müsste ja im Grunde die russische Gesellschaft irgendwie bewerkstelligen. Und die ist im Augenblick ja, glaube ich, nicht in der Verfassung, dass ich kenne keine Experten, die jetzt irgendwie kurzfristig einen solchen Regimewechsel also vorhersagen. Also da würde ich mich zurückhalten. Das kann ich im Augenblick nicht beurteilen, ob das realistisch ist. Ich würde davon ausgehen, dass man eventuell mit dem jetzigen russischen Präsidenten Dinge wird aushandeln müssen, ob einem das gefällt oder nicht.
Deswegen ist es so wichtig, sagen Sie, alle Gesprächskanäle offen halten.
Alle Gesprächskanäle offen halten, also sowohl zwischen der ukrainischen Regierung und der russischen Regierung, aber auch bilateral, also auch die europäischen Politikerinnen, die dann eben mit beiden auch sprechen, also mit beiden Kriegsbeteiligten. Aber nicht vergessen eben, dass das Ganze ja eingebettet ist. Dieser Krieg ist ja nun eingebettet in diesen übergeordneten Konflikt zwischen Russland und der NATO und den USA. Und es wird einen Moment geben, wo sicherlich auch der russische Präsident mit dem amerikanischen Präsidenten, auf, so wie er es immer benennt, auf Augenhöhe wird reden wollen. Also spätestens dann, wenn es um die Frage geht, wie könnten Sicherheitsgarantien für die Ukraine aussehen. Und ich denke, es müssten sich wahrscheinlich alle Beteiligten überlegen, welche Art von Kompromissen sie meinen, machen zu können in einer solchen Situation, um aus dieser Situation herauszukommen.
Gibt es grundsätzliche Voraussetzungen für eine zukünftige Friedensordnung, die erfüllt sein müssten? So etwas wie eine Conditio sine qua non?
Also erstmal müssten die Waffen schweigen, denke ich. Das wäre die Grundvoraussetzung dafür, dass man über eine Friedensordnung nachdenken kann. Wie gesagt, ich finde das im Augenblick zu kurz gegriffen und zu verfrüht. Aber als langfristige Vision würde ich es gerne aufrechterhalten.
Sagt die Friedensforscherin Martina Fischer. Mit ihr sprach ich über Konzepte für eine europäische Friedensordnung in einer Post-Putin- oder zumindest Post-Ukraine-Kriegsphase.